SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Nur noch wenige Tage, dann ist Bundestagswahl. Viele sagen, das Rennen ist bereits entschieden. Nur der Herausforderer, der gibt sich noch lange nicht geschlagen.
Es gibt jemanden, der will die Vergangenheit verwalten. Der heißt Angela Merkel. Und es gibt jemanden, der will die Zukunft gestalten. Der heißt Martin Schulz. Und er sagt euch, wie das geht.
So, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist, dass wir, ja, meine Redezeit hier, das ist ja, mein Gott.
Ich strebe an, Bundeskanzler zu werden. Und wenn Frau Merkel in mein Kabinett eintreten will, kann sie das gerne als Vizekanzlerin tun.
Ich achte ja sehr wohl Ihre Zahl der Abgeordneten, aber gegen meinen Willen und den Willen der Unionsfraktion konnten Sie in diesem Parlament echt nichts durchsetzen. Das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren.
Eine Sache, Frau Merkel, kann ich dann aber doch nicht so stehen lassen, wenn Sie sagen, gegen Ihren Willen sei das alles nie denkbar gewesen, deswegen hätten Sie das gemacht. Also ich kann mich gelegentlich daran erinnern, gar nicht so selten, wo die SPD helfen musste gegen Seehofer und Schäuble, dass sie einen Willen haben durften. Also von daher, ich finde, wir haben gut auf Sie aufgepasst. Also das kann man nicht anders sagen.
Keine neuen Schulden heißt Zukunftspolitik. Wer kennt das nicht?
Impressionen aus einem Wahlkampf, den viele für wenig spektakulär halten. Wir wollen in der kommenden Stunde sehen, wo denn noch Spannung zu erwarten ist und welche Themen am Sonntag die Wahl entscheiden werden. Unser Thema zur Bundestagswahl am Sonntag mit Thorsten Pawlak am Mikrofon. Schönen guten Abend. Sie hören unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Die Parteien sind im Endspurt auf die Bundestagswahl und wir schauen jetzt mal genauer auf die Kanzlerin und ihren Herausforderer, auf Angela Merkel und Martin Schulz. SPD-Kandidat Schulz hat den Wahlkampf in Niedersachsen heute Nachmittag in Hannover beendet. Für seinen letzten großen Auftritt vor der Wahl hat er sich die Fußgängerzone in der Innenstadt ausgesucht. Mein Kollege Torben Hildebrand war dabei. Die Umfragen sprechen nicht für Schulz. Sein Wahlkampf hat nicht so gezündet wie von der SPD gehofft. Wie hat Schulz denn heute gewirkt? Immer noch siegessicher?
Ja, siegessicher trifft es ganz gut. Schulz hat in Hannover nochmal die Wahlkampfmaschine angeschmissen. Das waren 45 Minuten Angriff, Tenor, nicht aufgeben, auch wenn mich alle schlecht reden, auch wenn ich nicht richtig zum Zug komme. Ich kämpfe bis Sonntag 18 Uhr und zwar um dieses Land besser zu machen. Nur mit ihm als Kanzler werde es in Deutschland gerechter zugehen. Das war Schulz' Botschaft.
Wir kämpfen für unsere Überzeugungen, wir kämpfen für unsere Prinzipien. Wir kämpfen dafür, dass es gerechter in Deutschland zugeht. Für die Chancen der nächsten Generation, für ein starkes und solidarisches Europa. Dafür will ich Bundeskanzler werden. Helft mir dabei. Vielen Dank.
Tja, man hört den Jubel, das täuscht aus meiner Sicht aber ein bisschen über die wahre Situation da in der Innenstadt hinweg. Gejubelt haben vor allem organisierte SPD-Anhänger, die meisten neutralen Zuschauer, also die Unentschlossenen, die Schulz ja erreichen will und die er erreichen muss, die haben, ich würde mal sagen, wohlwollend zugehört.
Und mit welchen Themen geht Schulz jetzt auf die letzten Meter des Wahlkampfes?
Das sind die Themen sichere Jobs, weniger Leiharbeit, Schluss mit befristeten Verträgen. Dann haben wir gute Renten, mehr Geld für die Schulen und Kitas. Also diese typischen SPD-Themen und vor allem Themen, die viele irgendwie betreffen im Alltag, im ganz konkreten Alltag. Damit ist Schulz ja noch nicht so durchgedrungen, wie er eigentlich erhofft, wie er eigentlich erwartet hatte. Trotzdem hält er an diesen Themen fest. Außerdem, er hat mehrfach die Kanzlerin direkt attackiert für ihre, Zitat, Schlaftablettenpolitik. Und der zweite Gegner für Schulz, auch das wurde in Hannover deutlich, die AfD, das sei die Partei der organisierten Hetze. Und ich denke, so wird es auch in den nächsten Tagen bis Sonntag 18 Uhr, wie gehört, weitergehen.
Schauen wir von der SPD auf die CDU. Wie beendet die Union in Niedersachsen den Wahlkampf?
Eher leise. In den letzten Tagen bis zur Wahl setzt die CDU auf den klassischen Haustürwahlkampf, auf Podiumsdiskussionen, auf Infostände. Große Auftritte von prominenten CDU-Politikern, die gibt's nicht mehr in Niedersachsen. Die hat die Union bereits hinter sich. Kanzlerin Merkel war allein 7-mal in Niedersachsen, in Neuhallingersiel, in Braunschweig oder letzte Woche zum Abschluss in Bad Fallingbostel in der Heide.
Bleiben wir noch mal kurz beim letzten Auftritt in Bad Fallingbostel. Was war da Merkels Botschaft?
Die Kanzlerin hat die CDU-Anhänger davor gewarnt, zu selbstzufrieden in die Wahl zu gehen. Es ist noch nichts entschieden, das waren Merkels Worte. Heißt, beide Stimmen für die CDU, bloß nichts verschenken. Und sie hat die Basis darauf eingeschworen, ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis zu verhindern.
Fragen Sie mal die Sozialdemokraten. Können Sie fragen, wann Sie wollen, können Sie fragen, wen Sie wollen. Sie kriegen keine klare Aussage, zum Beispiel zu der Frage, macht ihr, wenn es klappt, rot-rot-grün? Und ich sage Ihnen, rot-rot-grün wäre nicht gut für unser Land. Wir können jetzt keine Experimente gebrauchen, sondern wir brauchen Stabilität und Sicherheit.
Tja, und ansonsten haben wir eine typische Merkel erlebt. Sie hat darauf verwiesen, wie gut es der Wirtschaft geht, wie wichtig es ist, außenpolitisch nicht die Ruhe zu verlieren. Das sind ja die Themenfelder, in denen ihr die Wähler auch am meisten zutrauen.
Merkel und Schulz in Niedersachsen. Vielen Dank, Torben Hildebrand aus der Redaktion Landespolitik. Die Bundestagswahl 2017 ist unser Thema heute Abend. Und viele Menschen glauben ja, da sei das meiste schon entschieden. Auf jeden Fall aber die Frage nach der künftigen Kanzlerin. Das ist laut Umfragen jedenfalls wieder Angela Merkel. In unserem Studio in Berlin ist Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Trier. Herr Jun, ist denn wirklich alles schon entschieden oder kann es noch Überraschungen geben am Sonntag?
Naja, die Letztentscheidung trifft natürlich der Wähler, aber Sie haben es ja schon gesagt, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt, ist mehr als sehr wahrscheinlich. Spannend ist der Kampf um Platz 3, der ist noch relativ offen, da sind zumindest drei Parteien im Moment relativ gleich auf. Und spannend wird natürlich auch für die SPD die Frage sein, wie weit sie über die 20%-Hürde kommt. Sollte das ganz in der Nähe der 20%-Marke liegen, dann wird in der SPD sicherlich ein großer Diskussionsprozess beginnen am Sonntagabend schon.
Sie sind ja jemand, der sich sehr intensiv mit der SPD beschäftigt. Schauen wir erstmal auf den Verlauf dieses Wahljahres zurück. Sigmar Gabriel hat bereits im Januar den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur aufgegeben, den Platz für den Europapolitiker Schulz freigemacht. Und der räumte in den Umfragen danach so richtig ab. Warum ist dieser Effekt dann so schnell verpufft?
Ganz einfach deswegen, weil Martin Schulz die hochgesteckten Erwartungen, Wünsche und Sehnsüchte mancher Wähler überhaupt nicht erfüllen konnte. Das war ein schweres Unterfangen, weil die so disparat waren, so unterschiedlich, dass er eben nicht die richtigen Antworten dafür finden konnte. Dann hat er noch sicherlich strategisch auch den Fehler gemacht, nach der verlorenen Landtagswahl im Saarland abzutauchen, massenmedial nicht präsent zu sein. Und ein Hoffnungsträger, der massenmedial nicht präsent ist, kann dann auch wenig Wähler für sich aktivieren. Dann kamen die vielen Niederlagen bei Landtagswahlen oder die zwei und damit war es eben endgültig vorbei für die SPD und den sogenannten Schulz-Effekt.
Dann stellt sich ja die Frage, wäre denn Sigmar Gabriel vielleicht sogar der bessere Kandidat gewesen?
Nun, Sigmar Gabriel ist ja deswegen nicht angetreten, weil er so schlechte Werte hatte. Und das ist kaum wahrscheinlich, dass Sigmar Gabriel, der eben in der Bevölkerung wenig Sympathie für sich verbuchen konnte, auf einmal nun einen Aufstieg hingelegt hätte. Er konnte zwar als Außenminister glänzen, aber das wäre eine andere Rolle gewesen, denn als Kanzlerkandidat. Also wahrscheinlich wäre auch unter Gabriel das Ergebnis in ähnlicher Weise ausgefallen, wenngleich das spekulativ ist.
Warum gelingt es den Sozialdemokraten generell nicht, ein Mittel gegen Angela Merkel zu finden? Liegt das nur an den Kandidaten?
Es liegt nicht nur an den Kandidaten. Angela Merkel hat es geschafft, die Union, die CDU jedenfalls, so weit zu modernisieren, dass für die SPD nur noch wenig Platz ist. Alle ihre Themen, also die Themen der SPD, werden wesentlich schon von der CDU besetzt. Da bleibt am Ende nur noch ein bisschen soziale Gerechtigkeit übrig. Da kann sie sich noch ein bisschen mit profilieren, aber das ist zu wenig. Und es hat die SPD auch nicht geschafft, eine strategische Antwort auf diesen Modernisierungskurs der CDU zu finden. Sie hat mehr oder weniger häufig paralysiert zugeschaut und hat als kleinerer Koalitionspartner dann auch nicht das nötige Profil gefunden, gleichwohl sie ja vieles durchgesetzt hat, aber soziale Gerechtigkeit erwartet der Wähler von ihnen. Da hätten dann auch andere Themen von der SPD kommen müssen, um hier Paroli zu bieten.
Sie haben es gesagt, soziale Gerechtigkeit ist das Thema der SPD in diesem Wahlkampf, erreicht aber offenbar nicht die Wähler. Aber auch die Linke kommt damit offenbar ja nicht an. Gibt es denn überhaupt noch Themen für die SPD, die nicht schon von der CDU besetzt wären?
Das ist ganz schwer zu sagen. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass potenzielle SPD-Wähler eben auch zu anderen Parteien gehen. Sie haben das erwähnt, die Linke, aber eben auch die AfD profitiert davon durchaus, dass die SPD eben nicht die richtigen Themen, nicht die richtigen Antworten findet. Und vielleicht hätte man da versuchen können, diese potenziellen Wähler mehr zu erreichen. Aber das ist natürlich auch schwierig für die SPD, etwa in Bereichen innerer Sicherheit, Migrationspolitik oder Terrorismus, sich von der Union deutlich abzugrenzen. Denn da sind wieder wiederum andere Wähler der SPD, die von der Partei eher linke Antworten erwarten und nicht die, die in Richtung AfD sich bewegen. Die SPD ist also mithin in einer ganz schwierigen Situation im Parteienwettbewerb. Und dieses wird sich auch strukturell auf absehbare Zeit kaum lösen können.
Dann doch nochmal zurück zum Kandidaten Martin Schulz. Große Hoffnungen hatte die SPD in das TV-Duell vor ein paar Wochen gesetzt. Und anschließend hat Martin Schulz ein zweites gefordert. Hätte sich Ihrer Meinung nach dadurch noch etwas ändern können?
Eindeutig nein. Die Wähler haben ja entschieden, dass dieses TV-Duell eher langweilig war und es erinnerte ja auch zuweilen an eine Pressekonferenz der Großen Koalition. Nun wollte Schulz vielleicht in einem zweiten Duell etwas polarisierter auftreten, aber er hatte in diesem ersten Duell in den Augen der Wähler zu wenig überzeugt, um dann in einem Rückspiel möglicherweise noch punkten zu können.
Vielen Dank, Professor Uwe Juhn, Politikwissenschaftler an der Universität Trier.
Ich danke Ihnen.
So viel Vorausschau für den Moment auf das Duell der Kanzlerkandidaten am kommenden Sonntag. Jetzt schauen wir noch einmal zurück auf die 4 Jahre der Großen Koalition, die hinter uns liegen. Viele haben geschimpft, dass sich politisch nichts bewegt. Die Opposition hatte Mühe, überhaupt wahrgenommen zu werden. Bettina Nutz in Berlin findet aber, man darf auch die schönen Seiten des Koalitionsdaseins nicht außer Acht lassen.
Always look on the bright side of life.
Leute, kommt, sind noch wenige Tage bis zur Wahl.
Always look on the light side of life.
Ich finde, wir haben gut auf sie aufgepasst. Also das kann man nicht anders sagen.
Mehr oder minder gute Stimmung in der Großen Koalition. Jedenfalls war sie über 4 Jahre professioneller als beim komplizierten Vorgängermodell Schwarz-Gelb. Kein Gurkentruppen- oder Wildsäue-Niveau, die Tonlage gemäßigt, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Die Frau Familienministerin soll nicht so weinerlich sein, sondern sie sollte einen Koalitionsvertrag umsetzen, ist alles in Ordnung.
Das ist erbärmlich, das ist peinlich und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts.
Ehe für alle ins Gesetz oder die Frauenquote in Führungsetagen durchzusetzen. An gesellschaftspolitischen Fragen haben sich Union und SPD ordentlich gerieben, doch ohne Risiko für einen Bruch. Solch einer drohte von ganz anderer, ganz unerwarteter Seite, unerwartet durch Unvorhergesehenes, im Herbst 2015, als die Kanzlerin zustimmte, Tausende von Flüchtlingen aus Ungarn nach Deutschland einreisen zu lassen und Hunderttausende kamen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkels bekanntester und wohl streitbarster Satz der letzten Jahre. Außenpolitisch heikel, innenpolitisch spaltet er das Land und die Unionsschwestern in der Regierung. Während CDU und SPD funktionieren, will Horst Seehofer das, was die Kanzlerin partout ablehnt. Eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland.
Ich bin da jetzt nicht mehr bereit, nur um des Friedens willen, die Dinge nicht so zu behandeln, wie sie behandelt werden müssen.
Keine Obergrenze, weil auch verfassungswidrig, aber doch etliche Sicherheitsgesetze und Asylverschärfungen passieren in der Folge den Bundestag, mitgetragen von der SPD. Inzwischen sind alle getrieben von den Wahlerfolgen der AfD und die Union, sie ist mühsam befriedet für den Wahlkampf.
Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen.
So klingt Angela Merkel heute. Eine Kanzlerin, die sich sonst außenpolitisch auf eine krisenfeste Koalition meistens mit der SPD verlassen konnte. Ob Brexit oder Ukraine, Trump-Wahl oder Erdogan-Attacken. Nach innen hatte Schwarz-Rot Koalitionsglück. Wirtschaft und Arbeitsmarkt brummen. Die Haushaltskassen sind gut gefüllt, Klientelversprechen gut zu erfüllen. Abschlagsfreie Rente und Mindestlohn für die SPD mit Arbeitsministerin Andrea Nahles.
Das ist nicht geschenkt, sondern verdient.
Das Spezialprogramm Pkw-Maut für die CSU und Verkehrsminister Dobrindt, der glaubt, dass sich das rechnet.
4 Milliarden Euro Einnahmen über die Pkw-Maut zweckgebunden jedes Jahr. Das ist natürlich die Grundlage für Investitionen auf der Straße, Schiene und Wasserwege.
Plus 25 Reformgesetze um Gesundheit und Pflege, die bis 2020 rund 40 Milliarden Euro verschlingen werden. So lautet das GroKo-Fazit, Koalitionsvertrag fast erfüllt, dank guter Konjunktur. Dennoch, echte Reformen wie eine große Steuerreform blieb Schwarz-Rot schuldig. Investitionen, Fehlanzeige, ob digitales Bildung oder Brücken. Die Mietpreisbremse ein Flop, die Dieselkrise verschleppt. Und 1 Million Elektroautos bis 2020 bringt diese Regierung sicher nicht mehr wie versprochen auf die Straßen.
Ein Ende mit Pauken und Trompeten. Oder vielleicht doch noch eine Fortsetzung der Großen Koalition in Berlin? Wir fragen gleich nach bei den Meinungsforschern von Infratest DIMAP, welche Vorlieben denn die Wählerinnen und Wähler in Sachen Koalitionen haben. Selten war sie so groß, die Unentschlossenheit des Wahlvolks. Lebenslange Treue zu einer Partei, das war wohl gestern. Die vielen unentschlossenen Wähler, die bereiten auch den Wahlforschern sicher Kopfzerbrechen. Am Telefon ist Jürgen Hofrichter von Infratest DIMAP. Herr Hofrichter, was schätzen Sie, wie groß ist diese Gruppe der Wahlberechtigten, die sich bis zum Schluss nicht festlegen wollen, wo sie ihr Kreuz machen werden?
Ja, die ist dieses Mal so etwa bei 4 von 10. Wir haben etwas mehr Unentschlossene als bei der letzten Bundestagswahl. Momentan sind 57% der Wahlberechtigten eigentlich entschieden. Und das heißt, wir haben so circa 43%, die in der öffentlichen Debatte als diese Unentschiedenen bezeichnet werden. Das ist aber keine einheitliche Gruppe. Da kann man ja grob 3 Untergruppen unterscheiden. Zum einen Wahlberechtigte, die eine Partei wählen wollen, gleichzeitig aber sagen, dass die Entscheidung für ihre Partei noch nicht feststeht. Das sind derzeit so circa 15%. Und dann Wahlberechtigte, die noch nicht wissen, welche Partei sie wählen wollen oder ob sie überhaupt zur Wahl gehen, also auch die Nichtwähler. Das heißt, dass sich möglicherweise noch so circa 25% bis zum Wahltag endgültig entscheiden, ob sie bei ihrer Partei bleiben oder welche Partei sie ihre Stimme geben. Denn man muss ja auch die 20%, sagen wir mal, die nicht zur Wahl gehen, einbeziehen.
Gerade dann wird es ja wichtig für die Parteien, dass sie ihre Wähler mobilisieren können. Welchen Parteien wird das am besten gelingen?
Wenn ich eine ganz einfache Antwort geben müsste, würde ich immer sagen, eher den kleineren als den großen. Denn wir haben ja jetzt wieder eine große Koalition. Und wenn man an die letzte große Koalition denkt, haben die großen Parteien eher verloren und die kleinen eher gewonnen. Man kann sagen, die FDP hat sehr gute Chancen auf einen Wiedereinzug. Sie hat quasi Rückenwind nach ihren Wahlsiegen und Regierungsbeteiligung in Schleswig-Holstein und NRW. Der AfD nützt die aktuelle Diskussion um Flüchtlinge und Sicherheit. Und sie kann so den nationalkonservativen Protest mit dem sozialen Protest ein bisschen verbinden. Bei den Linken könnten soziale Themen eine Rolle spielen. Nur die Grünen haben da Probleme. Die sind momentan, denen fehlt so ein ganz zündendes, zentrales Mobilisierungsthema, wie das der Atomkonflikt früher war.
Sie haben die Themen angesprochen. Welche Themen haben denn diesen Wahlkampf generell in den vergangenen Wochen bestimmt?
Auch da hilft ein Blick zurück. Bei den letzten Bundestagswahlen hatten wir ja noch sozusagen ökonomische Probleme. Es gab Arbeitslosigkeit, es gab Wirtschaftsprobleme. Und die sind auf der Agenda ganz nach unten gerutscht. Wenn man die Bürger fragt, was sind denn die wichtigsten Probleme, die vordringlich gelöst werden müssen, erhalten wir Antworten, insbesondere Flüchtlingskrise und soziale Ungerechtigkeit. Wenn man die Bürger dann direkt fragen, was ist für dich wahlentscheidend, was ist sehr wichtig für deine Wahlentscheidung, dann kommen Themen wie Bildungspolitik, Terrorbekämpfung, Armut im Alter, Absicherung im Alter, Kriminalitätsbekämpfung, angemessene Löhne. Wir haben also so eine Gemengelage, die nicht mehr von einem Thema offensichtlich dominiert wird, wobei das Flüchtlingsthema im Hintergrund immer mitschwingt.
Ein dominantes Thema wäre sicherlich hilfreich für die Wahlbegeisterung der Deutschen gewesen. Wie ist es denn generell um die Wahlmüdigkeit oder den Wahlwillen der Deutschen bestellt im Moment?
Also wenn man sich die letzten 8 Landtagswahlen anschaut, da haben wir ja immer eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung. Man kann auch national sagen, wir haben momentan eine Polarisierung und eine Politisierung durch die Flüchtlingskrise gehabt und die Debatte um Flüchtlinge und Asyl. Die Leute diskutieren wieder über Politik, über internationale Politik, Stichwort Trump, Brexit, Erdogan, Nordkorea. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es uns in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut. 80% der Leute sagen, mir geht's gut, die Wirtschaft läuft gut und es gibt keine ausgeprägte Wechselstimmung. Ob sich der Trend zur steigenden Wahlbeteiligung jetzt bei der Bundestagswahl auch fortsetzt, ist für mich durchaus noch eine offene Frage. Das ist immer relativ schwierig vorherzusehen. Es gibt ja zurzeit sogar auch Äußerungen von Unionspolitikern, die sagen, bevor ihr AfD wählt, bleibt lieber zu Hause. Insofern halte ich das noch nicht für ausgemacht, in welche Richtung das geht.
Viele halten den Wahlsieg der CDU schon für ausgemacht. Wie groß ist denn die Gefahr für die CDU, wenn tatsächlich so viele von ihrem Wahlsieg jetzt schon ausgehen?
Ja, das ist ein echtes Problem für die Union. Die Stellung von Kanzlerin Merkel, die ja jetzt ihre 4. Amtsperiode anstrebt, ist durch den Streit innerhalb der Union um die Flüchtlingspolitik schwächer als vor 4 Jahren. Und da haben sich auch viele Unionsanhänger, haben ja auch ihre Kritik an Merkel gehabt. Aber auf der anderen Seite geht es Deutschland im internationalen Vergleich gut, wie ich gerade gesagt habe. Und die Kanzlerin steht für Wohlstand, Stabilität in Deutschland. Und wer will, dass das so bleibt? Das sind vor allem die Unionsanhänger. Der muss dann auch der Kanzlerin die Stimme geben, damit sie weiterhin Deutschland in der Welt gut vertreten kann und ihre Rolle in Deutschland spielen kann. Bei der Union kommt es dann darauf an, welcher von diesen Aspekten mobilisierend oder demobilisierend wirkt.
Voraussichtlich wird es ja nicht für eine Alleinregierung der CDU oder Union reichen. Koalitionen werden ja aber nicht so gewählt. Welche Koalitionen werden im Moment denn favorisiert von den Wählern?
Also wir haben viele denkbare Koalitionen abgefragt. Und was man da feststellen kann, ist erstmal, dass gar keine von den abgefragten Optionen eine Mehrheit bei der Bevölkerung gut findet. Am besten schneiden noch ab eine Koalition aus CDU, CSU und SPD, also die amtierende, und eine Koalition von CDU, CSU und FDP. Die anderen werden von einem Drittel bis einem Viertel positiv bewertet. Insofern ist das möglicherweise die spannende Frage am Wahlabend.
Und eine andere spannende Frage ist ja, wer wird drittstärkste Kraft? Und da kommt ja auch immerhin die AfD in Frage. Ist die AfD möglicherweise sogar noch stärker als in den Umfragen vor der Wahl?
Ich würde es erstmal für eine offene Frage halten. Es gibt ja, wenn man sich die AfD anschaut, nicht unbedingt den AfD-Anhänger oder die AfD-Anhänger als geschlossene Gruppe. Da gibt es zum einen Personen mit so einem nationalkonservativen Weltbild bis hin zu einem rechtsextremen, rechtsradikalen, geschlossenen Weltbild. Und die werden voraussichtlich AfD wählen. Die anderen wählen die AfD aus Protest gegen die etablierten Parteien und so ein bisschen, also Stichwort Wut und auch als Protest gegen die Elite. Wie wir aus unseren Nachwahlbefragungen wissen, wählt die Mehrheit der AfD-Wähler die Partei aus Protest gegenüber den anderen. Ob dieser Personenkreis dann tatsächlich in dem Ausmaß zur Wahl geht, wie das teilweise in den Vorwahlfragen sich andeutet, das ist noch eine offene Frage. Also die AfD kann aber auch schwächer werden, also in den Umfragen kann aber auch stärker werden. Wir messen natürlich jetzt in den Umfragen vorher eben ein Stimmungsbild und was für eine Entscheidung die Wählerinnen dann tatsächlich am Wahltag treffen in der Kabine, das ist ihr gutes Recht als Souverän. Und viele werden wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was sie da tun werden. Und auch jeder aktuelle fünfte AfD-Anhänger ist noch nicht auf die AfD festgelegt.
Es sind ja noch ein paar Fragen offen. Das war Jürgen Hofrichter vom Meinungsinstitut Infratest DIMAP in Berlin. Vielen Dank dafür.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Vieles spricht ja dafür, dass im kommenden Bundestag mehr Parteien sitzen werden als in der abgelaufenen Legislaturperiode. Denn vor 4 Jahren waren FDP und AfD ja noch beide an der 5%-Hürde gescheitert. Dieses Mal sehen die Wahlforscher beide Parteien drin. Die AfD wäre zum ersten Mal im Bundestag vertreten. Für die FDP wäre es das Comeback. Katharina Seiler ist unsere Korrespondentin in Berlin. Frau Seiler, viele Parteien im Parlament, macht das die Koalitionsbildung nach der Wahl eher leichter oder eher schwieriger?
Also es macht sie auf jeden Fall spannender, einfach weil es ja mehr Möglichkeiten geben wird. Und es haben ja tatsächlich zum ersten Mal alle Parteien im Wahlkampf keine Koalitionsaussage getroffen. Und sie haben auch wenig ausgeschlossen. Ausnahme, keine Partei will mit der AfD koalieren. Und natürlich ist auch eine Verbindung zwischen den Linken und der CDU und FDP wohl auch eher unwahrscheinlich. Ansonsten wären zumindest theoretisch eine ganze Menge Farbenspiele möglich. Vorausgesetzt, das Wahlergebnis gibt das auch her. Und je ungewöhnlicher dann eine Kombination wird, desto schwieriger werden natürlich dann auch die Verhandlungen.
Fangen wir mal vorne an. Was spricht denn gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition? Das wäre ja sicherlich nach jetzigem Stand die rechnerisch einfachste Variante.
Also parlamentarisch betrachtet, finde ich, ist das stärkste Argument gegen eine Große Koalition natürlich, dass es eine schwache Opposition geben wird. Die Opposition würde sich ja dann auf 4 Parteien verteilen, also FDP, Grüne, Linke und die AfD. Und die wären in etwa ja auch ungefähr gleich groß, beziehungsweise gleich klein. Jede Partei könnte nur ungefähr 50, 60, 70 Abgeordnete ins Parlament schicken. Und die ziehen dann ja auch noch nicht mal an einem Strang, sondern würden sich ja auch noch untereinander bekämpfen. Also da gäbe es gar keinen richtigen Oppositionsführer. Das heißt, es gibt von der Seite der Opposition auch gar keine richtige Kontrolle der Regierung, was es ja eigentlich sein sollte. Was allerdings für eine Große Koalition natürlich sprechen würde, ist, dass die Regierung auf jeden Fall sehr stabil wäre.
Rechnerisch könnte es für Schwarz-Gelb reichen, wäre auch eine Option. Aber Jamaika, Schwarz-Gelb-Grün, wäre das überhaupt gewollt?
Also wenn Schwarz-Gelb rechnerisch reicht, dann wird es kein Jamaika geben. Dann werden Union und FDP eine Regierung bilden. Das haben ja einfach alle gesagt. Egal, ob ich mit einfachen Mitgliedern gesprochen habe, mit Abgeordneten oder Ministern. Obwohl, eine Liebesheirat wäre es wohl auch nicht wirklich. Und der Grund sind einfach die schlechten Erfahrungen aus der schwarz-gelben Zeit zwischen 2009 und 2013. Das endete für die FDP ja mit dem Rauswurf aus dem Bundestag. Und das war einfach ein traumatisches Erlebnis, was sich für die FDP jetzt natürlich auch auf keinen Fall wiederholen soll. Also da haben mir durchaus auch FDP-Mitglieder schon gesagt, dass eigentlich so 4 Jahre jetzt nochmal Konsolidierung in der Opposition, im Parlament, das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und Unionspolitiker auf der anderen Seite, die fürchten sich ein bisschen vor der Unberechenbarkeit der Liberalen. Aber unter dem Strich, trotz dieser Vorbehalte, wenn Schwarz-Gelb rechnerisch möglich ist, dann werden Union und FDP auch zusammen koalieren.
Jetzt mal andersherum gefragt, welche Farbenkombinationen würden Sie von vornherein ausschließen?
Ja, also wie schon gesagt, dass es eine Koalition zwischen Linken und Union und FDP geben wird, das kann man wohl ausschließen, genauso wie jegliche Verbindung mit der AfD. Ein rot-rot-grünes Bündnis ist im Moment rechnerisch ja einfach völlig unwahrscheinlich, genauso auch für eine Ampel. Also SPD, Grüne und FDP reicht es auch nicht. Das Wahrscheinlichste nach den jetzigen Umfragen ist also das Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grün oder eben die Fortsetzung der Großen Koalition.
Katharina Seiler aus unserem Korrespondentenbüro in Berlin zur möglichen Koalition nach der Wahl am Sonntag. Es sind also doch noch ein paar spannende Fragen zu beantworten, wenn am Sonntag gewählt wird. Nicht nur die nach der stärksten Kraft oder welche Partei den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Auch dahinter bleibt es spannend. Zum Beispiel, wer wird drittstärkste Kraft? Gleich 4 Parteien kommen da in Frage. In den letzten Umfragen wechselten sich die Kandidaten auf dieser Position fast ständig ab. Schauen wir mal auf die Spitzenkandidaten dieser Parteien, die aus Niedersachsen in den Bundestag streben. Für die FDP gilt es ja ohnehin, erst einmal zurück in den Bundestag zu kommen. Da steht Christian Dürr aus Ganderkesee an der Spitze. Er tritt als Direktkandidat im Wahlkreis Oldenburger Land an. Qualifizierte Einwanderung ist ein Thema, das er gerne nach Berlin mitnehmen würde.
Man muss wissen, dass wir nach Japan das zweitälteste Land der Welt sind. Wir müssen demografisch was tun. Das wird nicht nur aus eigener Bevölkerung gelingen. Deswegen ist das Thema Einwanderung, qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, ein Steckenpferd von mir, von dem ich glaube, dass es für unseren Wohlstand in Zukunft wichtig ist.
Die FDP rechnet sich ja gute Chancen aus, wieder ins Parlament einzuziehen. Vielleicht liebäugelt der eine oder andere Liberale ja bereits mit einer Regierungsbeteiligung, nachdem beim letzten Mal sogar der Sprung über die 5%-Hürde nicht gelang. Regierungsbeteiligung, das sind die niedersächsischen Grünen aus Niedersachsen gewohnt. In Berlin ist das schon wieder eine Weile her. Julia Verlinden kommt aus Lüneburg, sitzt bereits seit 4 Jahren im Bundestag und ist dort bereits energiepolitische Sprecherin der Fraktion geworden. Auch wenn ihr in Zeitungen bereits ein Posten als künftige Staatssekretärin zugetraut wurde, hält sie sich mit solch kühnen Aussagen doch noch deutlich zurück.
Es geht uns nicht um Macht oder um Dienstwagen oder sowas, sondern es geht uns darum, dass wir was verändern und bewegen. Und ich bin zu den Grünen gekommen, weil die Grünen die einzige Partei sind, die über die nächsten 4 Jahre hinausdenken und eine Politik machen wollen, die wirklich die Interessen von denjenigen mit einbezieht, die noch gar nicht geboren sind und noch gar nicht wählen können.
Julia Verlinden, die Spitzenkandidatin der Grünen Niedersachsen für die Bundestagswahl am Sonntag. Pia Zimmermann aus Wolfsburg besitzt diese Position bei den Linken. Auch sie verfügt jetzt bereits über 4 Jahre Erfahrung im Berliner Parlament. Vorher war sie schon einmal Landtagsabgeordnete in Niedersachsen. Und tatsächlich war sie vor ihrer Karriere bei den Linken 24 Jahre Mitglied in der SPD. Pia Zimmermann ist wichtig, dass die Situation in Krankenhäusern und in der Pflege besser wird. Dafür macht sie sich stark und sie hofft deshalb auch auf ein starkes Ergebnis ihrer Partei bei der Bundestagswahl.
12% ist natürlich ein Traum, aber wenn wir zweistellig werden, dann wäre dieser Traum schon erfüllt.
Pia Zimmermann von der Linken in Niedersachsen. Zweistellig, das ist auch für die AfD kein unerreichbares Ziel mehr. Beim letzten Mal war die Partei noch an der 5%-Hürde gescheitert. Dieses Mal sehen die Wahlforscher aber gute Chancen für die Rechten. Auch wenn es in den vergangenen Wochen viel Wirbel um das Führungspersonal der AfD gegeben hat. Der Wahlkampf der AfD war geprägt von Diskussionen um die Personen Höcke, Gauland und Weidel. Und oft ging es auch gar nicht mehr um die Inhalte, sondern mehr um das Auftreten der Parteiführung. Für Armin Paul Hampel, den Spitzenkandidaten der AfD in Niedersachsen, sind das alles Nebenschauplätze.
Wir wollen über Inhalte reden, das ist ja unser Ziel. Wir beklagen die vielen Rechtsbrüche der Bundesregierung in den vergangenen Jahren, und zwar belegbar Rechtsbrüche. Das ist doch ein Anspruch, der an sich in diesem Lande hehr ist und gut ist. Und ich glaube, die Zustimmung dazu wächst. Und wir erwarten ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und zwar genau deswegen.
Armin Paul Hampel, der Spitzenkandidat der AfD in Niedersachsen für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag. So viel zu den Spitzenkandidaten der vier Parteien, die sich sehr berechtigte Hoffnungen auf einen Einzug in den Bundestag machen. Gleich sprechen wir mal über die Außenseiter, die Kleinen sozusagen, von denen es an diesem Sonntag besonders viele geben wird. Unser Thema bei NDR1 Niedersachsen, vier Tage vor der Bundestagswahl. Wer noch nicht per Brief gewählt hat, wird sich am Sonntag in der Wahlkabine vielleicht wundern, wie lang der Wahlzettel dieses Mal geworden ist. 18 Parteien sind allein in Niedersachsen zur Bundestagswahl zugelassen worden. Für die Landeswahlleiterin Ulrike Sachs ist das ein Zeichen für die Vielfalt in unserer Demokratie. Sie freut sich, dass sich auch viele neu gegründete Parteien zur Wahl angemeldet haben. Hier nur eine kleine Auswahl.
Demokratie in Bewegung. Bündnis Grundeinkommen, die Grundeinkommenspartei, die Deutsche Mitte, Politik geht anders und die V-Partei hoch 3, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Aber daneben haben wir natürlich auch noch sozusagen etablierte Kleine wie die Piraten, die Freien Wähler und die DKP, die auch wieder bei uns kandidieren werden.
Natürlich schaffen nur die wenigsten Parteien den Sprung über die 5%-Hürde. Ulrike Sachs findet aber, dass die Stimmen nicht verloren sind, selbst wenn es nicht zum Einzug ins Parlament reicht.
Viele der kleinen Parteien nehmen ja Themen auf, die die Leute beschäftigen, die vielleicht bei etablierten Parteien so nicht zutage treten. Und ich glaube, deswegen haben sie durchaus in der Bevölkerung die Chance, Stimmen zu bekommen. Und es ist ja auch so, dass damit Themen platziert werden. Man muss ja sehen, auch die etablierten Parteien beobachten ihre Konkurrenz schon sehr deutlich. Und wenn da plötzlich Themen kommen, die die Leute ansprechen, dann habe ich damit natürlich auch die Chance, dass es bei etablierten Parteien sich wiederfindet in den Wahlprogrammen und ich insofern meinem Anliegen schon Rechnung getragen habe. Und man muss natürlich auch immer sehen, manche, die wir heute als etablierte Parteien sehen, die haben auch mal klein angefangen.
Und auch die haben früher weiter unten auf dem Wahlzettel gestanden und sich nach vorne gearbeitet. Denn wer schon im Bundestag vertreten ist, der landet weiter oben. Der Appell der Landeswahlleiterin, ruhig die Partei wählen, die die eigenen Interessen am meisten vertritt, unabhängig von den Erfolgsaussichten.
Wenn jeder nur taktisch denken würde, wer kommt in den Bundestag oder wer kommt in einen Landtag, dann würde sich Parteienlandschaft, dann würde Politik sich überhaupt nie verändern. Aber Wahlen sind gerade dazu da, dass ich eine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen und Veränderungen auch zu bewirken. Konkurrenz belebt das Geschäft. Auch große Parteien gucken sich an, welche Parteien sind im Kommen. Und vielleicht hat das auch, und das meine ich jetzt nicht böse, so ein bisschen so eine Denkzettelfunktion für etablierte Parteien, ihre eigene Position zu überdenken und damit auch Veränderungen in Gang zu setzen. Und auf diese Weise hätte die Stimme auf jeden Fall immer einen Erfolg. Etablierte Parteien haben auch mal angefangen mit einzelnen Themen und heute ist Umwelt in keinem Parteiprogramm einer etablierten Partei nicht zu finden.
Alle, die es nicht schaffen, landen am Ende in der Rubrik Sonstige. Und bei der vergangenen Bundestagswahl waren das erstaunlich viele. Rund 7 Millionen Wähler haben ihr Kreuz bei Parteien gemacht, die am Ende nicht im Parlament vertreten waren. Mehr als sonst, ja. Aber das lag auch daran, dass FDP und AfD beide nur knapp an den 5% scheiterten. Bleiben 4 Millionen Stimmen, die sich am Ende nicht im Parlament wiederfanden. Für Ulrike Sachs durchaus ein Anlass, auch über die 5%-Hürde neu zu diskutieren. Aber
man kritisiert immer diese 5%-Hürde. Man kann aber auch die Auffassung vertreten, gerade sie ist ein Garant für die Funktionsfähigkeit unserer Parlamente. Also ich denke, es ist schon ganz wichtig, dass man sagt, wir haben ein Parlament, was auch Entscheidungen treffen kann. Und man muss ja auch sehen, dass diese 5%-Hürde schon ein Ergebnis ist, dass man sich mit Geschichte auseinandergesetzt hat und die Erfahrungen, die man in der Weimarer Reichsverfassung gemacht hat, umgesetzt hat. Und von daher denke ich schon, dass es eine gute Entscheidung ist, dort auch Grenzen einzuführen.
Vielfalt in unserer Demokratie, Denkanstöße für die etablierten Parteien, Trendsetter für kommende Wahlen. Für die Landeswahlleiterin jedenfalls ist klar:
Jede Stimme ist wichtig, weil sie eben auch zum Ausdruck bringt, wie denkt die Bevölkerung und welche Probleme, welche Themen sind interessant und sollten angegriffen werden.
Der Countdown läuft also für die Bundestagswahl. Und dann 3 Wochen später ist schon Landtagswahl hier in Niedersachsen. Geplant war das anders. Die Niedersachsen sollten erst im Januar wählen. Doch mit dem Parteiwechsel der Abgeordneten Twesten von den Grünen zur CDU war alles auf einen Schlag ganz anders. 3 Wochen nach der Bundestagswahl ist am 15. Oktober Landtagswahl. 2 Wahlkämpfe für die Parteien bei uns im Land, eine ziemliche Mammutaufgabe. Wie bewältigen die das eigentlich? Wolfgang Kurz aus unserer Redaktion Landespolitik. Ist das für die niedersächsischen Parteien denn tatsächlich alles kein Problem?
Ja, so richtig begeistert war sicherlich kaum jemand, denn Anfang August, da mussten ja dann schließlich alle Parteien plötzlich ihre Zeitpläne für die Landtagswahl über den Haufen werfen. Da mussten zum Teil noch Programme schnell beschlossen werden, Kandidaten bestimmt und vieles mehr. Manche waren da schon relativ weit. Die Grünen beispielsweise hier in Niedersachsen, die hatten vieles schon erledigt und mussten dann zum Teil nur Drucktermine vorziehen. Aber insgesamt war das schon ein Kraftakt für die Parteien, für die Kleinen sicherlich noch mehr als für die Großen. Mit großer Parteiorganisation. Und da werden sich wohl auch in den Parteien viele so manche Nacht um die Ohren geschlagen haben, um das alles zu stemmen. Aber auch inhaltlich ist es natürlich nicht so einfach, 2 Wahlkämpfe quasi parallel zu führen.
Stimmt, ich verliere manchmal selbst schon etwas den Überblick. Was haben wir denn gerade? Schon Landtagswahlkampf oder noch Bundestagswahlkampf?
Bei den Inhalten geht es tatsächlich schon ziemlich durcheinander. Einerseits ist natürlich noch Bundestagswahlkampf sozusagen im Schlussspurt. Christian Lindner, der FDP-Chef, war vorige Woche beispielsweise in Hannover und hat natürlich Bundestagswahlkampf gemacht. Die Kanzlerin war einige Male in Niedersachsen. SPD-Chef und Spitzenkandidat Martin Schulz war gestern und heute da. Und natürlich 90% dessen, was da gesagt wurde, war Bundestagswahlkampf. Aber an landespolitischen Themen kann natürlich auch keiner so ganz vorbei. Und die Parteien quer durch die Bank hier in Niedersachsen, die bringen natürlich auch schon ihre Themen für die Landtagswahl und das Volk. Und die Spitzenkandidaten von SPD und CDU, also Ministerpräsident Weil und sein Herausforderer Althusmann, die sagen, klar, stecken wir schon voll mitten im Landtagswahlkampf.
Aber wenn ich so auf die Plakate überall im Land schaue, dann sehe ich da doch die Bundestagskandidaten und die bundespolitischen Themen.
Stimmt, bei den Plakaten ist es ganz klar, da geht es nur um den Bundestag. Aber schon in der Nacht von Sonntag auf Montag wollen alle Parteien anfangen, neue Plakate zu kleben. Zum Teil startet das dann schon um 20 Uhr am Sonntagabend. Und die Bundestagsplakate, die sollen so schnell es geht weg, innerhalb von 1 bis 2 Tagen, heißt es in den Parteizentralen. Und dann werden in ganz Niedersachsen tausende Plakate neu geklebt. Und die Parteien, die versuchen auch mehr oder weniger, dass die neuen Plakate sich dann von den alten auch optisch unterscheiden. Am auffälligsten ist das Ganze vielleicht bei der FDP. Die setzt ja im Moment, also im Bundestagswahlkampf, auf Schwarz-Weiß. Zur Landtagswahl wird es dann kräftig bunt.
Aber irgendwie ist das jetzt alles auch ein Aufwasch. Das hat doch auch was Gutes, oder?
Stimmt, denn ganz simpel gesagt, die Wahlkampfmaschinen, die müssen nur einmal angeschmissen werden und die laufen ja jetzt nun mal. Und alle Wahlkämpfer können dann gleich weitermachen nach Sonntag. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so ganz einfach, wenn es bei der Bundestagswahl jetzt am Sonntag nicht so läuft, wie erhofft. Aber immerhin, alle Wahlkämpfer, egal ob Gewinner oder Verlierer, die können sich über eins auf jeden Fall freuen. Hätte die Landtagswahl am geplanten Termin im Januar stattgefunden, dann hätten sie alle Wahlkampf in der Weihnachtszeit machen müssen. Das bleibt ihnen jetzt erspart.
Wolfgang Kurz aus der Redaktion Landespolitik. Zwei Wahlkämpfe hintereinander, viel Arbeit also für die Parteien und die ehrenamtlichen Wahlhelfer. Zu guter Letzt wagen wir uns dann doch einfach mal an die Frage, wie die Bundestagswahl die Landtagswahl beeinflussen wird. Dirk Banse, Leiter der Redaktion Landespolitik, wie könnte das aussehen?
Naja, schauen wir zunächst mal auf den engen zeitlichen Abstand. Da liegen ja nur 3 Wochen zwischen diesen 2 Wahlen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Menschen in Niedersachsen möglicherweise sagen, ach, am 15. Oktober schon wieder in die Wahllokale. Nee, dazu habe ich keine Lust. Also Wahlmüdigkeit sich einstellt. Und der Wahlkampf, den wir bisher erlebt haben, der war ja auch nicht wirklich spannend. Viel wird in dieser Frage also davon abhängen, wie die Parteien im Land es schaffen, ihre Anhänger ab kommenden Montag, also nach der Bundestagswahl, neu zu motivieren. Und ich glaube, ganz gut ist, dass das Rennen in Niedersachsen ja wohl wesentlich spannender werden wird als in Berlin. Da gibt es dann im Wahlkampf sicherlich auch mehr Attacke und mehr Stimmung. Und ich glaube, das kann wiederum dazu führen, dass die Menschen und die Wähler motiviert werden.
Und das heißt ja auch, die Frage, wer Niedersachsen gewinnt, hängt auch mit dem Ergebnis der Bundestagswahl zusammen.
Also These 1, natürlich hängt das zusammen. These 2, das ist hoch, hoch spekulativ. Ich spiele mal zwei Szenarien durch. Angenommen, die Union und die FDP könnten zusammen die nächste Bundesregierung stellen, also eine schwarz-gelbe Regierung. Dann sagt uns die Wahlhistorie in Westdeutschland, bei der nächsten Landtagswahl profitiert das andere Lager, also Rot-Grün. Die zweite Variante. Würde in Berlin Rot-Rot-Grün gehen, also SPD mit Grünen und Linken, dann dürfte sich wohl die CDU in Niedersachsen freuen, eben hier als Gegengewicht zur linken Mehrheit. Sehr wahrscheinlich ist diese Variante bei den Umfragen, die wir kennen, allerdings nicht. Und dann noch eine dritte Möglichkeit. Wäre in Berlin wieder nur eine große Koalition machbar, also wieder Union mit SPD, dann ist das meines Erachtens eher ein Problem für die Sozialdemokraten. Denn noch einmal 4 Jahre GroKo, das ist für viele in der SPD ein Albtraum.
Und wie werden sich denn angesichts dieser Situation die Parteien in Berlin nach dem Wahlsonntag verhalten?
Also gerade bei möglichen unklaren Machtverhältnissen muss man wohl davon ausgehen, dass in Berlin nach dem Motto verfahren wird, wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Soll heißen, gibt es keine klare Mehrheit, also Schwarz-Gelb beispielsweise, werden sich die Parteien sehr bedeckt bei der Frage halten, wer mit wem kann und wer mit wem will. Das gilt insbesondere, wenn eine Dreierkoalition möglich wäre, also CDU, CSU mit Grünen und FDP, das sogenannte Jamaika-Bündnis. Ich glaube, vor dem 15. Oktober, also vor unserem Wahltermin in Niedersachsen, werden sich alle bemühen, die Wähler mit klaren Aussagen nicht zu verschrecken.
Nach der Wahl am Sonntag ist vor der Wahl in 3 Wochen. Das waren Einschätzungen von Dirk Banse aus der Redaktion Landespolitik. Und damit endet unser Thema für heute. Gleich geht es weiter mit traumhaft und schöner Musik. Mein Name ist Thorsten Pawlak. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Wahlsonntag und gehen Sie wählen.